Liebe Geschwister, wir fahren fort mit der Predigtreihe im Philipperbrief, nachdem wir letzten Sonntag ja den Taufgottesdienst hatten. Und das Thema im Philipperbrief heute ist Friede und Freude im Herrn. Und es geht in diesem Abschnitt darum, wie man zu diesem Frieden und dieser Freude im Herrn kommt. Und ich denke, dass dieser Abschnitt auch einige ganz wichtige praktische Hinweise hat, die wir auch ganz konkret umsetzen können in unserem Leben als Nachfolger von Jesus. Das sind Dinge, wo wir wachsen können und wo wir fest werden können. Und es geht auch darum, wie wir dabei mit einem fröhlichen Herzen, mit einem fröhlichen Lied im Herzen einfach Richtung ewige Heimat marschieren können. Ich möchte aber zu Beginn einfach erst einmal den Bibeltext lesen heute. Schlag bitte dazu auf, Philipper Kapitel 4, die Verse 1 bis 9. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Meine geliebten und ersehnten Brüder, sagt Paulus in Vers 1. Paulus liebt die Philipper und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit ihnen. Und ich denke, das ist etwas sehr Schönes, was ich mir auch für uns wünsche. Und ich denke, gute Gelegenheit, wo wir das tun können, was hier steht, ist die Gemeinschaft in unseren Hauskreisen. In den Hauskreisen können wir uns besser kennenlernen. Da können wir Freude und Leid austauschen. Ja, und wir können das tun, was wie im Römer Kapitel 12, Vers 15 steht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Es ist allerdings jetzt keine Aufforderung, die nur den Frauen gilt. Weil es ist ja so, wir Männer haben vielleicht manchmal unsere Probleme mit den Tränen oder sie zu zeigen. Aber Gott sagt eben ausdrücklich, dass wir die Tränen auch nicht unterdrücken sollen. Unsere Gemeinschaft soll sehr herzlich untereinander sein. Wir sollen mitfühlend sein und Anteil am Leben der Geschwister haben. Und das wünsche ich mir wirklich für uns. Dazu sind wir berufen, wir sind zu dieser innigen Gemeinschaft berufen. Nicht nur, dass wir uns hier heute am Sonntag versammeln und uns hier treffen und vielleicht uns die Woche dann nicht mehr sehen, sondern wir sind zu einer innigen Gemeinschaft untereinander berufen, wo unser Herr dann der Höchste ist. Und vielleicht, oder das wünsche ich mir, können wir sagen, wie der unbekannte Schreiber eines Briefs an seinen Bruder im Herrn Jesus: Lieber Hans, ich schreibe dir diesen kurzen Brief, weil ich mich freue, wenn wir uns, so Gott will, nächste Woche im Hauskreis wiedersehen. Deine herzliche Liebe und deine Treue sind eine Wohltat für meine Seele und eine große Ermutigung für mich. dein Bruder in Christus. Wenn wir sowas sagen können in unserem Herzen, wenn wir uns so freuen auf die Gemeinschaft mit den Geschwistern, dann brauchen wir uns an dem Punkt keine Sorgen machen. Und ich denke, wir sollten uns auch nicht scheuen, uns solche Komplimente zu machen. Wenn uns am anderen etwas besonders gefällt, wenn wir wirklich ermutigt werden voneinander. Paulus hat sich auch nicht gescheut. Und er hat uns in den vorhergehenden Abschnitten dazu aufgefordert, ihn nachzuahmen. Überlegt einfach, was ihr aneinander habt und was ihr schätzt. Sagt es einander. Meine Freude und meine Krone, sagt Paulus. Wow, wie kommt er dazu, die Philipper so zu bezeichnen? Wie wir im Philipperbrief vorher gelesen haben, waren die Philipper ja sozusagen durch ihn zum Glauben gekommen. Sie waren also für Paulus wie seine Kinder und er war ihr Vater, ihr geistlicher Vater. Und deswegen hatte er zu ihnen auch eine besondere Zuneigung. Und ich denke, genauso soll es bei uns auch sein. Ist da vielleicht jemand, der durch deine Mithilfe im Glauben gewachsen ist? Oder der vor einer Sünde bewahrt wurde? Oder der gar zum Glauben gekommen ist durch dich, durch deine Hilfe? Dann freu dich doch. Dein Lohn ist dir gewiss und deine Krone wird ein Steinchen reicher und Gott freut sich. Diesen so geliebten Brüdern spricht Paulus nun eine Ermahnung zu. Steht in dieser Weise fest im Herrn, sagt er. Und das gilt auch für uns. Wir sind ja auch Gottes geliebte Kinder. Aber was meint jetzt Paulus damit genau? Und ich denke, wir verstehen es, wenn wir einfach nochmal einen kurzen Blick zurück in das vorhergehende Kapitel werfen. In dem vorhergehenden Kapitel spricht Paulus davon, dass die Philipper ihn nachahmen sollen, dass sie so leben sollen wie er auch. Sie sollen sich auf das Ziel ausrichten und nicht auf diese Welt. Und sie sollen entschlossen vorangehen. In etwa so wie ein Bergsteiger, der einen Gipfel erklimmen will. Ich möchte eine Frage an euch stellen. Wer von euch geht gerne in die Berge? Ah ja, das sind einige. Und Andreas habe ich gleich als einen der Ersten gesehen. Andreas, ich denke auch, dass du ganz gerne in die Berge gehst. Und ich denke, wer auch immer das tut oder wer das öfter macht, der weiß einfach, dass eins wichtig ist, auf das Ziel zuzugehen. Nicht zurückzuschauen, sicherlich, man kann auch mal die Aussicht genießen, aber vor allen Dingen Richtung Gipfel zu schauen. Und besonders wichtig wird das dann, wenn es unterwegs mal schwieriger wird, wenn das Gelände unwegsam wird, wenn wir uns anstrengen müssen, wenn wir uns konzentrieren müssen. Und dann ist es ganz wichtig, wenn man das Ziel vor Augen hat. Das bringt uns dazu, nicht aufzugeben. Ganz genauso ist es in unserem Leben. Unser Ziel ist der Himmel. Und dort ist auch unsere Heimat. Dort sind wir zu Hause, nicht hier. Wenn wir das nicht vergessen und im Alltag auch immer wieder daran denken, dann werden wir die Schwierigkeiten, die sich uns unvermeidlich entgegenstellen, auch viel leichter meistern können. Genau das meint Paulus an dieser Stelle. Auf diese Weise, das heißt, sich auf das Ziel, auf den Himmel auszurichten, eben so zu leben wie Paulus. Paulus sagt, sich nach dem auszustrecken, was vorne ist, das will er tun. Er will vergessen, was da hinten liegt. Wir sollen uns an Paulus ein Vorbild nehmen. Und es wäre schon super, wenn wir alle diese Einstellung hätten. Und vielleicht ist sie bei dem einen oder anderen von euch auch schon vorhanden oder gerade am Wachsen. Trotzdem, selbst wenn wir so leben und so eine Einstellung haben, reicht es noch nicht. Weil unsere gefallene menschliche Natur einfach noch viele Fehler hat. Und ein ganz großer Fehler ist, dass wir uns oft selber überschätzen. Ich habe die Kraft ja dazu, ich weiß, wie das geht, das kann ich doch allein. Ich kenne das von mir selbst, gerade in den vielen kleinen Dingen des Alltags, wo ich dann oft nicht an Gott denke, weil ich mir denke, das schaffe ich jetzt schon. Aber im Hinterkopf ist da irgendwie so eine Stimme, die sagt, Moment, du solltest vielleicht jetzt doch beten, wenn es auch eine Kleinigkeit ist. Und das ist manchmal ein richtiger Kampf. Ich merke schon, da ist eine geistliche Auseinandersetzung da. Und ich merke, der Widersacher, der hat überhaupt kein Interesse daran, dass ich hier bete. Gerade auch nicht einmal für die kleinen Dinge. Er will uns eigentlich immer nur abhalten, er will uns Sand in die Augen streuen. Und da müssen wir uns einfach immer wieder die Augen von unserem Herrn Jesus waschen lassen, damit wir wieder eine geistliche Sehkraft zurückgewinnen. Es ist einfach Tatsache, ohne Gott läuft gar nichts. Wir meinen zwar, es liefe ohne Gott. Manchmal glauben wir das wirklich. Aber letztlich ist Gott bis ins Allerkleinste tätig. Ohne Gott läuft gar nichts. Er ist eigentlich derjenige, der uns alle Kraft gibt. Er ist, der uns den Verstand gibt. Er ist es, der uns hilft. Er tut einfach in allem etwas dazu. Und Paulus weiß darum auch recht gut Bescheid. Und daher ermahnt er in Vers 2 die Geschwister, auch untereinander eines Sinnes zu sein im Herrn. Das heißt, er ermahnt sie, Einigkeit zu wahren, dieselbe Gesinnung zu haben. Und damit ist eine ganz spezielle Gesinnung natürlich gemeint. Nämlich die, wo zwei Dinge dazu gehören. Zum einen gehört die Demut dazu. Demut, die kommt einfach daher, dass wir erkennen, dass keiner von uns hier heute mehr ist als der andere. Aber Jesus ist der Herr. Und zum Zweiten ist es, dass wir uns, weil wir das wissen, ganz auf unseren Herrn Jesus und auf sein Opfer am Kreuz verlassen. Mit der Einstellung, so einfach das klingt, aber mit dieser Einstellung können Streit und Zwistigkeiten letztlich keinen Boden mehr finden. Dann will sich keiner mehr fühlen als der andere. Und dann kann uns der Feind auch nicht voneinander trennen. Weil das ist ja genau das, was er will. Er möchte nicht, dass wir uns versammeln in den Hauskreisen, im Gottesdienst, in kleineren Versammlungen. Er möchte, dass wir nicht eine gemeinsame Bergtour machen, wo wir alle ans Ziel kommen, sondern er will uns isolieren. Wir sollen mutlos werden. Wir sollen Rast machen. Wir sollen vielleicht sogar einen vermeintlich kürzeren Weg einschlagen und uns irgendwie verirren. Wenn jeder erst einmal seinen eigenen Weg geht, dann ist es für ihn leicht, uns endgültig zu Fall zu bringen. Und liebe Geschwister, genau das soll nicht sein und muss nicht sein. Wir sollen gemeinsam in den Himmel kommen. So ist es gedacht. Jemand hat mal gesagt, ein einsamer Christ ist ein ganzer Mist. Oder manche sagen auch, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ich denke, beides ist richtig, weil wenn wir als Christ einsam unseres Weges ziehen, obwohl wir Begleitung haben könnten, ist es eben eine halbe Sache und letztlich ein ziemlicher Unsinn. Christ ist man eben nicht alleine. Und gerade dazu hat Jesus ja 3 Jahre mit seinen Jüngern auf das Engste zusammengelebt. Gerade um ihnen zu zeigen, dass die Nachfolge in der Gemeinschaft zu leben ist, in der engsten Gemeinschaft. Die haben Jesus ja erlebt. Die haben ihn erlebt, wie er geschlafen, wie er gegessen hat. Sie haben seinen Tagesablauf minutiös beobachten können. Und das war Jesus sehr, sehr wichtig, dass er ihnen vorlebt, wie man zu leben hat. Weil sie wussten das nicht. Und genauso ist es mit uns. Wir müssen das auch voneinander lernen, wie man zu leben hat, wie man Christ ist. Das kann man nicht alleine. Das kann man nicht im stillen Kämmerlein. Das Wort Gottes, das brauchen wir dazu. Aber wir brauchen einander, um voneinander zu lernen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Bisher haben wir also gelernt, dass wir zielgerichtet auf die ewige Heimat zumarschieren sollen und dabei untereinander diese innige Gemeinschaft pflegen sollen. In Vers 3 fügt jetzt Paulus noch was hinzu. Er bittet einen seiner Brüder, auf die anderen Mitbrüder aufzupassen, sich ihrer anzunehmen. Damit betont Paulus, dass es ganz wichtig ist, dass es in einer Gemeinde Hirten gibt. Was sind Hirten? Erst einmal sind Hirten welche, die sich um die Schafe kümmern. Die passen auf, dass kein Schaf irgendwie sich verirrt oder von der Herde wegkommt, dass alle gut versorgt sind, dass sie behütet sind. Und genauso ist es in der Gemeinde. Hirten sind solche, die die Streithammel auseinandertreiben, um Schaden abzuwenden. Die dafür sorgen, dass es den anderen Schafen gut geht. Aber dabei müssen sie sich nicht um alle Geschwister kümmern. Es reicht, wenn es die sind, die ihnen am nächsten sind. Es hat uns Jesus ja ausdrücklich geboten, dass wir unsere Nächsten lieben sollen. Ja, und diese Aufforderung gilt aber jetzt nicht nur für ganz Spezielle. sondern das gilt für jeden von uns. Jeder von uns kann ein guter Hirte sein. Wenn wir an einen Bruder oder an eine Schwester ein ermutigendes oder auch ermahnendes Wort haben, können diese dadurch vor Sünde und dem Straucheln bewahrt werden. Es ist also wichtig, dass wir aufeinander Acht geben und auch uns nicht scheuen, solche Dinge zu tun. Weil wie kann denn die Liebe von Jesus in uns bleiben, wenn wir unseren Bruder oder unsere Schwester sündigen sehen oder wenn wir sehen, wie diese kurz vor dem Straucheln sind und wenn wir einfach wegsehen, ohne ein warnendes Wort. Ich frage euch, ist es Liebe, wenn in der U-Bahn ein paar Rocker auf einen alten Mann einschlagen, alle anderen aber aus Furcht wegsehen und so tun, als würde nichts geschehen? Genauso ist nämlich Sünde. Sie will uns schlagen und verwunden. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns doch aufeinander Acht geben. Uns umeinander kümmern. Weil wir Gottes auserwählte Schar sind. Wir sind eine kleine Schar inmitten einer verkehrten und verdrehten Welt. Wir sind Lichter in einer finsteren Welt, in einer Welt, die den Herrn, den wahren Herrn des Universums, nicht kennt und lieber ihre eigenen Wege geht als Gottes Wege. Ich wiederhole es nochmal. Wir haben gelernt, dass wir zielgerichtet auf die ewige Heimat zugehen sollen und dabei untereinander diese innige Gemeinschaft pflegen sollen, indem wir aber aufeinander Acht haben und guter Hirte für unseren Nächsten sind. Jetzt fügt Paulus in Vers 4 aber noch was hinzu. Er sagt, freut euch im Herrn, aber nicht so wie in der Welt, also nicht bei Wein, Weib und Gesang, wie man so landläufig sagt, sondern im Herrn sollen wir uns freuen. Das heißt, wir sollen uns freuen, dass wir zu dieser auserwählten kleinen Schar gehören dürfen, die für den Himmel bestimmt ist. Wir sollen uns freuen, dass wir dieses wunderbare Vorrecht haben. Also ich tue das schon oft und ich frage mich dann, warum ausgerechnet ich? Warum darf ich glauben? Was habe ich, was ein anderer nicht hat? Und ich denke, wenn wir das immer wieder recht bedenken, also diese Gnade, dass wir rausgerettet sind aus dieser Welt und dass wir die einzige Wahrheit unter Millionen Scheinwahrheiten erkennen durften, das ist unglaublich. Diesen einzigen wahren Gott erkennen und ihn kennenlernen zu dürfen, das ist doch eigentlich mehr als alles, was wir uns jemals erträumen konnten. Und bei mir, ich kann einfach immer nur sagen, danke Herr, danke. Gott ist unergründlich in seine Gnade. Und ich denke, aus diesem Bewusstsein, dieser Freude, dass wir zu dieser kleinen Schar gehören dürfen, ruft eben Paulus auch nun in Vers 5 den Philippern zu, seid sanftmütig, das heißt seid milde und seid nachsichtig mit den Leuten. Aber das ist vielleicht etwas, was uns manchmal doch schwerfällt, Nachsicht und Milde. Aber erst recht schwer fällt es den Weltmenschen. Die Weltmenschen brausen oft schnell auf, wenn etwas entgegen ihren Vorstellungen passiert. Vielleicht auch wir manchmal. Aber warum gerade sie? Nun, ohne Jesus hat man nicht viel Zeit. Weil die Zeit auf dieser Welt ist ja beschränkt und danach ist es ja aus. So glaubt der Ungläubige jedenfalls. Die Ungläubigen denken nicht daran, dass es danach weitergeht, dass es danach ein Gericht gibt. Wir aber wissen, dass dieses kurze Leben eigentlich nur ein Test ist, eine Bewährungsprobe. Das Eigentliche, das kommt erst danach. Die Ewigkeit, die Herrlichkeit bei Gott. Und deswegen können wir alles mit Geduld ertragen, weil wir das Ende eben bereits sehen. Es ist so, wie wenn jemand, der durch einen dunklen Tunnel geht, bereits das Licht am Ende sieht. Der weiß, bald bin ich draußen. Und der umgekehrte Mensch aber, der sieht nichts Helles, der sieht nur die Dunkelheit. Er sieht den Ausgang nicht. Also weiß er nur, dass seine Zeit begrenzt ist, deswegen ist er ungeduldig. Er versucht einfach die kurze Zeit, so gut es irgendwie geht, auszukosten. Und wenn dann was schief geht und er Zeit verliert, dann verliert er auch seine Geduld. Und mit seiner Nachsicht ist es natürlich auch gleich vorbei. Ihr merkt schon, das steckt auch in uns irgendwo noch drin. Aber liebe Geschwister, das sollen wir vermeiden. Und wo wir eben noch schwach sind in diesem Punkt, da können wir unseren Herrn Jesus bitten, dass er uns hilft. Wir haben einfach jeden möglichen Grund, mit den Menschen nachsichtig und milde zu sein, weil wir eben wissen, wohin die Reise geht und weil wir nicht mehr im Dunkeln tappen, weil wir Mitleid haben können mit den Menschen um uns herum, die noch in der Dunkelheit wandeln. In Vers 6 fügt Paulus jetzt noch etwas hinzu. Sorgt euch nicht. Er sagt, werft eure Sorgen alle auf Gott, weil Gott sorgt für euch. Er ist dieser Oberhirte der Schafe und er hat auch die Macht dazu, alles wohl zu machen. Es gab eine Umfrage zum Thema Sorgen. Da wollte man herausfinden, ob die Menschen, die sich sorgten, dadurch Gefahren abwenden konnten. Was denkt ihr, wie die Umfrage ausgegangen ist? Das Ergebnis war, dass in mehr als 95% der Fälle es gar nichts brachte, wenn sich der Betroffene sorgte. Mit anderen Worten, in den weitaus meisten Fällen waren Sorgen nutzlos und reine Zeitverschwendung. Wenn das schon für Menschen in der Welt gilt, wie viel mehr gilt das erst für uns, wo wir einen allmächtigen Gott haben, der sich um uns kümmert? Die Weltmenschen haben diesen Gott nicht, der sich all ihrer Sorgen annimmt. Sie kennen auch seine Hilfe im Alltag nicht. Und wenn sie ihn anrufen, dann höchstens in größter Not. Diese Menschen wissen auch nicht, dass Gott ein Gott der Gegenwart ist, der jetzt und hier in diesem Augenblick da sein will, neben von euch. Und es ist ein Gott, der regieren will, aber vor allen Dingen über unsere Herzen. Und ich denke, auch hier dürfen wir wieder einander ermutigen. Und da freuen mich einfach immer wieder die Zeugnisse, wenn Geschwister im Gottesdienst oder auch im Hauskreis was erzählen, was sie mit Gott erlebt haben, wo Gott im Alltag eingegriffen hat. Ich denke, euch geht es sicherlich auch so. Das sind wertvolle Erlebnisse, die uns wirklich helfen, auf Kurs zu bleiben, auf Kurs Richtung Himmel. Also nochmal, wenn wir all diese Dinge also tun, also unseren Blick auf den Himmel ausrichten, wenn wir fröhlichen Mutes gemeinsam gehen und aufeinander Acht haben, auch unseren Mitmenschen mit Nachsicht und Geduld begegnen und einfach alle Sorgen auf den Herrn werfen, dann verspricht Paulus, wird sich ein übernatürlicher Friede in unserem Herzen breit machen. Dieser Friede, nach dem wir uns, denke ich, alle wirklich sehnen. Es ist der Friede Gottes. Nach Vers 7 wird uns dieser Friede dann auch davor bewahren, auf negative Gedanken zu kommen. Und wie wir auch in dem Lied schon gesungen haben, dieser Friede ist ein echter Friede. Es ist kein Scheinfriede wie in der Welt. In der Welt heißt Friede nur Waffenstillstand, während man heimlich weiter darüber nachdenkt, wie man den Frieden wieder brechen kann. Der Frieden ist ja nicht gemeint. Es ist ein Friede von Dauer und der im Herzen herrscht. Ich komme zu Vers 8. Paulus sagt, wenn wir auf die vorgenannte Weise eben leben, dann werden wir endlich Zeit haben, über die Dinge in unserem Leben nachzudenken, die wirklich wichtig sind. Wir werden aufhören, unsere Zeit mit sinnlosen Dingen zu verschwenden. Und Paulus zählt jetzt in Vers 8 eine ganze Reihe von Punkten auf, über die es sich nachzudenken lohnt. Er sagt, was wahrhaftig ist, das heißt also, was der Schrift gemäß, was wahr und was richtig ist, darüber sollen wir nachdenken. Was ehrbar ist, was heißt das? Ich denke, man kann es vielleicht so umschreiben, was gentlemanlike ist, darüber sollen wir nachsinnen. Es ist ja heute nicht mehr so in, man findet kaum noch Gentlemen. Das heißt, man findet kaum noch jemanden, der Manieren hat. Leider denke ich auch immer weniger bei uns Christen und erst recht nicht in der Welt. Man hält sich nicht mehr so oft die Türe auf, schüttelt sich nicht mehr so oft die Hände, verbeugt sich seltener zur Begrüßung. Also als ich zum Glauben kam und die ersten paar Mal hier in der Gemeinde war, hat mich das sehr beeindruckt, wie man hier empfangen wurde. Man wurde persönlich begrüßt, wurden einem die Hände geschüttelt, man wurde wertgeschätzt. Und ich denke, das ist etwas, was, ob man jetzt glaubt oder nicht an den Herrn Jesus, was man wahrnimmt. Das sieht man. Und das ist es, was der Paulus meint, das sind Dinge, darüber sollen wir nachdenken. So sollen wir uns verhalten. Wir sollen dem Nächsten Wertschätzung entgegenbringen. Wenn wir das nicht tun, dann ist es wirklich schade. Und wir sollten uns einfach gegen diesen Trend stellen und stattdessen besonders freundlich und höflich sein. Weil letztlich sind ja alle Menschen im Bilde Gottes erschaffen, auch der Ungläubige. Und auch wenn er nicht mehr so viel widerspiegelt von Gott. Also sollten wir ihm die Ehre erweisen. Dann sagt Paulus weiter, was gerecht ist, also was nicht ungerecht oder ungesetzlich ist, das sollen wir bedenken. Das heißt, wir sollen uns zum Beispiel nicht an Gesprächen beteiligen, wo über andere schlecht geredet wird. Das ist das Beste, wir gehen weg. Oder wir, was noch besser ist, wir können uns gleich einsetzen für die Opfer und uns sie verwenden. Wenn in unserem Umfeld Ungerechtigkeit ist, dann sollen wir uns nicht abwenden und tatenlos zuschauen, sondern sollen uns für die gerechte Sache einsetzen. Dann spricht Paulus weiter, was rein ist, also was nicht unmoralisch, was nicht zweifelhaft ist, sollen wir anstreben. Also zum Beispiel sollen wir uns mit keinen unreinen sexuellen Gedanken abgeben. Wir sollen nicht mitschwimmen im Strom des allgemeinen Fahrwassers der Unmoral, wie wir sie eben in den Medien und vor allen Dingen im Internet mit ein paar Mausklicks ganz leicht präsentiert bekommen. Als nächstes sagt er, was liebenswert, also in den Augen unserer Mitmenschen, gut und menschenfreundlich ist, sollen wir tun. Also zum Beispiel anderen Menschen in der Warteschlange vor dem Bus den Vortritt lassen oder jemandem helfen, über die Straße zu kommen. Ganz einfache Dinge. Was wohllautend, also was gut in den Ohren der Leute klingt, das sollen wir sagen. Also nichts Böses, nichts Unreines soll aus unserem Mund kommen. Unser Mund soll eigentlich loben vor allen Dingen. Den anderen Menschen einen guten Rat geben, andere verteidigen, wenn sie zu Unrecht angeklagt werden. Paulus schließt damit, dass er einfach sagt, ja, alles, was tugendhaft oder lobenswert ist, das möchte ich euch, liebe Philippa, vor Augen stellen. Und darüber denkt doch bitte nach. Bedenkt es. Weil Paulus weiß, das, was wir denken, verändert unser Handeln. Worüber wir oft nachdenken, das werden wir letztlich auch tun. Das ist bei mir, also ganz, das hat bei mir ganz deutlich beobachtet, dass die Dinge, über die ich oft nachdenke, dass ich die dann plötzlich unbewusst tue. Dann braucht man dann oft gar nicht mehr nachdenken beim Handeln, da tun wir das dann einfach. Leider auch die schlechten Dinge. Und deswegen ist es so wichtig, dieser Abschnitt hier oder dieser eine Vers, dass wir über die Dinge, die guten Dinge nachdenken und gar nicht die negativen Gedanken zulassen. Das ist ein Kampf, weil der Widersacher will uns ständig negative Gedanken einflößen. Wir müssen uns bewusst sein, dass die guten Gedanken nicht von selbst kommen, sondern wir haben gegen Widerstand zu arbeiten. Aber der Herr Jesus hilft uns, wir sind nicht allein. Und noch einmal, also unser Denken bestimmt unser Handeln. Ja, also ich denke, das ist, also Paulus geht es darum, in diesem ganzen Brief letztlich, darum, die Gesinnung der Philipper zu verändern. Sie sollen anders denken anfangen und dann anders handeln, nämlich so wie er. Seine Ermahnungen sind also praktisch Hilfestellungen auf diesem Weg dahin, ihm ähnlich zu werden, Jesus ähnlich zu werden. Und das gilt alles für uns auch. Und ich denke, wir können an diesen Dingen auch ganz klar prüfen, wo wir selber stehen und ob wir schon so eine Gesinnung haben wie Paulus. Und das könnt ihr jetzt auch ganz konkret für euch selber tun. Ich stelle euch jetzt ein paar Fragen und die kann sich jeder für sich selber beantworten, wo er steht. Erste Frage. Lebe ich schon zielstrebig in Richtung Himmel? Was ist mein Ziel? Schaue ich mich zu 90% der Zeit nach hinten um oder nach links oder rechts? Interessiert mich, was in der Welt vorgeht? Oder schaue ich zurück in auf mein altes Leben? Schaue ich auf meine Sorgen, meine Probleme, meine Nöte? Oder schaue ich vor allen Dingen auf mein Ziel, auf Jesus, auf den Himmel, auf die ewige Gemeinschaft mit Gott? Zweite Frage. Achte ich schon auf meinen Bruder und meine Schwester? Achte ich darauf? Schaut euch doch um, links und rechts von euch. Nicht bei ihm sitzt jetzt jemand, aber bei manchen ein bisschen Abstand. Wisst ihr, kennt ihr den Bruder oder die Schwester? Wisst ihr, was der für Probleme hat im Alltag? Mit was hat der zu kämpfen? Seht ihr, wenn wir uns nicht kennen, dann können wir uns auch gar nicht helfen. Das Erste, um uns einander zu helfen, ist, dass wir uns erst einmal kennen. Und deswegen ist eben diese Gemeinschaft wiederum so wichtig, die Hauskreise zum Beispiel. Also die Frage, bist du schon ein guter Hirte für deinen Nächsten? Die dritte Frage, freue ich mich, zum Herrn Jesus zu gehören? Freue ich mich da, dass ich zu dieser kleinen auserwählten Schar gehöre, die in den Himmel darf? Ist mir das wirklich viel wert? Oder ist das irgendwie schon als eine Phrase so abgedroschen und ist mir das gar nicht so bewusst, was das eigentlich heißt? Vierte Frage. Bin ich nachsichtig mit den Menschen, mit denen ich im Alltag Kontakt habe? Oder raste ich schnell aus, wenn etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle? Dann sollte ich mir vielleicht die Frage stellen, ja, habe ich den Blick auf das Ziel wieder mal verloren? Fünfte Frage, die letzte Frage, werfe ich all meine Sorgen schon auf den Herrn? Oder trage ich lieber meine Sorgen mit mir selber rum? Versuche ich, die Probleme selber zu lösen? Mag ich das nicht, wenn ich alles vor den Herrn bringe? Ist mir das unangenehm? Wie sieht es bei mir aus? Ich fasse einfach zusammen noch einmal. Wenn wir frohen Mutes gemeinsam auf das Ziel zustreben, wenn wir aufeinander achten, wenn wir nachsichtig sind mit allen Menschen und unsere Sorgen auf den Herrn werfen und dann eben die so frei gewordene Energie und die Zeit dafür verwenden, über die wirklich wichtigen Dinge nachzudenken, dann, und jetzt komme ich zu Vers 9, verspricht uns dieser Vers, dass der Gott des Friedens selbst mit uns sein wird. Das heißt, nicht nur werden wir diesen Frieden in unserem Herzen haben, sondern Gott selbst verspricht uns, dass er uns den Weg weist. Und ich sage, was könnte uns mit größerer Sicherheit nach Hause bringen, als Gott, der uns direkt den Weg weist? Noch einmal zum Abschluss eine letzte Zusammenfassung. Ich denke, es ist einfach so wichtig, diese Punkte. Für die Philipper, wie auch für uns gilt, dass wir einfach als kleine Schar Auserwählter auf dem Weg in den Himmel sind. Wir sollen uns dabei nicht ängstigen, wir sollen uns keine Sorgen machen, ob wir ans Ziel kommen, sondern wir sollen aufeinander achten. Und wir sollen schauen, wie geht es dem anderen. Wir sollen uns kümmern umeinander. Und wenn wir Sorgen haben, dann sollen wir die auf unseren Herrn Jesus werfen, weil der uns dank seines Opfers ja von aller Schuld freispricht und uns den Himmel ja garantiert. Und deswegen können wir und sollen wir auch fröhlich unseres Weges ziehen. Die Schwierigkeiten, die können wir mit Nachsicht und mit Geduld ertragen. Und die verbleibende Zeit können wir dann wirklich sinnvoll gebrauchen, um eben darüber nachzudenken, was irgendwie gut oder lobenswert ist. Dann werden wir diesen Herzensfrieden haben. Und Jesus, unser Friedefürst, er wird uns den Weg in den Himmel weisen. Amen.